Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Herzlich willkommen zum Mitmensch im Januar. Ich bin Elke Zimmermann, Redakteurin beim Evangelischen Medienhaus in Bayern. Und mein heutiger Gast ist Susanne Pechel, Ärztin, Musikerin, Sängerin und Gründerin vom CED, Christlicher Entwicklungsdienst. Grüße Sie, Frau Pechel.
Grüß Gott, Frau Zimmermann. Danke, dass ich hier sein darf.
Sie haben mit 6 Jahren schon die Cremedose Ihrer Mutter umfunktioniert zur Spendendose. Woher kam dieses Engagement?
Ja, daran kann ich mich sogar noch sehr gut erinnern. Es war eine Zeit in den 70er Jahren, wo es eine sehr große Dürrezeit in der Sahelzone gab. Und infolgedessen gab es eine große Hungersnot und die Hilfsorganisationen hatten sehr viele Plakate aufgehängt, wo man sehr viele Kinder sah mit diesen großen Kwashiorkor-Bäuchen, mit diesen aufgeschwemmten Bäuchen, das Hungerödem, was man ja auch sagt. Und ich war damals noch ein Kind und ich habe noch diese Bilder sehr, sehr genau vor Augen, die großen Köpfe, die großen Bäuche, die großen Augen, und ich habe das nicht verstanden, dass so viele Menschen Hunger leiden müssen und auch an Hunger sterben. Und hatte da mein ganzes Umfeld gefragt, warum das so ist, und ich bekam viele Antworten darauf, politische Antworten, wirtschaftliche Antworten, philosophische, theologische Lebensweisheiten, alle Antworten, die den Erwachsenen so einfällt. Aber ich für mich habe in all den Antworten nicht wirklich einen Grund finden können, weil ich gedacht habe, aber man kann doch trotzdem irgendwas tun, das geht doch nicht. Und irgendwann sagte meine Mutter etwas entnervt zu mir, weil ich immer die gleiche Frage des Warum gestellt hatte, hat sie gesagt, weißt du, wenn es dir nicht passt, dann musst du es eben ändern. Und das war für mich meine Antwort. Damit konnte ich etwas anfangen, weil das war etwas, wo ich mir gedacht habe, ach so, ich kann daran was ändern. Und dann habe ich aus den Cremedosen bzw. aus den Schachteln der Cremedosen genau so Spendenboxen gebastelt und bin im Umfeld rumgegangen und habe da gesammelt für die Kinder in der Sahelzone und habe mir immer gedacht, das war nicht viel, was ich da als Kind gesammelt habe, aber ich war über jeden Pfennig stolz und dankbar, weil ich mir gedacht habe, irgendein Kind wird es erreichen und irgendeinem Menschen, wenn ich helfen kann, dann war es dafür schon gut und alles, alle Mühe wert.
Unter Einsatz von Susanne Pechel gegen Hunger, Not und Ungerechtigkeit auf der Welt hat seither nicht mehr aufgehört. Mitmensch im Januar ist Susanne Pechel. Sie haben ja 1992, dann war sie so Mitte 20, haben Sie den CED gegründet, den Christlichen Entwicklungsdienst. Waren Sie schon Ärztin?
Da war ich noch Studentin.
Studentin, Medizinstudentin, aber Sie hatten auch Erfahrungen schon im Freiwilligendienst in Indien gesammelt, wenn ich es richtig weiß. Da sind jetzt auch 30 Jahre gut vergangen. Ist irgendwo so ein Punkt erreicht, wo Sie sagen, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, oder hört der Bedarf nie auf?
Der Bedarf hört eigentlich nie auf. Aber es ist auch eine treibende Kraft zu sagen, solange ich lebe und solange ich Menschen helfen kann, werde ich diesen Weg gehen. Aber ich denke, man darf natürlich nicht den Anspruch erheben, jetzt sich von diesem Bedarf auch, der sehr hoch und groß ist, überrollen zu lassen. Dann würde man sehr schnell resignieren. Wir sind auf dem Weg. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, solange wir Menschen helfen können. Und der CED wächst mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe von vielen Spendern und Helfern, die dort ganz, wirklich seit vielen Jahren ganz kräftig mithelfen. Und dadurch erreichen wir immer mehr Menschen und können auch an vielen Orten helfen. Und ich denke, es ist die Summe, die dort letztlich die Veränderung schafft, die Summe der Kräfte, die da zusammenwirken und einfach Gutes gemeinsam bewirken können.
Gehen wir mal ein bisschen in die Projekte, die bei Ihnen gefördert werden. Also wenn ich diese große Überschrift sehe, haben wir 2 große Themen. Das ist einmal die Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen und Hilfe zur Selbsthilfe. Habe ich da was übersehen? Oder
Nein, das passt. Es ist so, dass wir Also ich sag mal so, die Hilfe zur Selbsthilfe ist ein bei all unseren Hilfsprojekten ein immer das Endziel, dass man versucht, egal ob es jetzt Nahrungsmittelprojekte sind oder medizinische Hilfsprojekte oder Ausbildungsprojekte, dass man am Ende immer versucht, den Menschen vor Ort in eine Situation zu führen, dass sie Infrastrukturen aufbauen können, sodass sie sich selber helfen können und von unserer Hilfe unabhängig sind. Und wir haben da medizinische Hilfsprojekte, die wir unterstützen und aufbauen, also wo eine basismedizinische Hilfe aufgebaut wird, aber auch da mit dem gleichen Ziel, dass sie nicht ewig von uns abhängig ist, sondern eben auch dann selber funktioniert. Haben wir auch in der Vergangenheit bei vielen unserer Projekten so erreichen können. Ich sag mal, es ist wie Eltern, die ihr Kind begleiten, solange bis es selbstständig ist, um im Leben zurechtzukommen. Und so ist das auch mit den Projekten. Also das ist immer das übergeordnete Ziel. Und eben ansonsten Ausbildungsprojekte, Nahrungsmittelprojekte und medizinische Projekte stehen im Fokus.
Ich glaube, das Schöne ist ja auch, wenn man so lange dabei ist, wenn man sehen kann, dass einstige junge Mädchen, die durch ihre Einrichtung, den CED, überhaupt eine Schulbildung bekommen haben, dass die heute als erwachsene Frauen, als Lehrerinnen oder als Projektleiterinnen oder als Managerinnen dann da wieder zum Einsatz kommen. Ist es auch so in dem Gedanken drin, dass sich dieser Verein dann auch mal selbstständig einfach weiterträgt?
Auf alle Fälle. Und da bauen wir natürlich auf die Jugend. Die Jugend ist die Zukunft von morgen. Also es ist tatsächlich jetzt schon so bei vielen unserer Projekten vor Ort, die wir vor 20 Jahren begonnen haben oder über 25 Jahre, dass da jetzt schon die Mädchen oder auch Jungen, die wir ausgebildet haben, heute in beruflichen Positionen sind, dass sie eben als Lehrkräfte in die Schulen zurückkehren, in denen sie damals selber die Schulausbildung erhalten haben oder eben auch Schulen leiten. Und wir arbeiten auch mit ihnen zusammen. Jetzt bauen wir gerade eine medizinische Station auf in Tansania, in Arusha. Auch mit einer ehemaligen Schülerin, die gerade ihre Ausbildung fertig gemacht hat und eine Lehrkrankenschwester geworden ist. Und das wird eine kleine medizinische Station dort werden, in so einem Außenbereich der Stadt. Und ansonsten eben auch viele Schulen, mit denen wir früher, wo wir die Kinder hingeschickt haben für ihre Schulausbildung, da sitzen heute ehemalige CED-Schülerinnen, die Lehrkräfte sind, Schuldirektoren sind, Entwicklungshilfeprojekte auch vor Ort einleiten. Das ist sehr, sehr schön und wir lieben es wirklich sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie kennen die Not und kennen die Wichtigkeit auch dieser Arbeit. Und es festigt die regionalen Infrastrukturen und befestigt dadurch natürlich auch die Sesshaftigkeit der Menschen. Das heißt, wenn sie zu essen haben, auch medizinische Versorgung, einen Beruf, den sie ausüben können, dann sind die dankbar, wenn sie dort in der Region bleiben können und wandern nicht ab. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges.
Wie weit verbreitet sind denn jetzt die Projekte, die vom CED gefördert werden? Wo sind die überall?
Ich sag mal, wenn man die Vergangenheit mitrechnet, also die 32 Jahre, die der CED jetzt alt ist, wir haben angefangen in der Karibik, in der Dominikanischen Republik. Von dort ging es weiter nach Indien, dann von dort weiter nach Tansania, nach Mali, nach Ghana, nach Südafrika. Auch Europa. Wir haben in Ungarn und auch in Bulgarien Hilfsprojekte. Und wie gesagt, wenn die dann auch auf eigenen Beinen stehen und selber weitermachen können, dann freut uns das. Dann gehen wir an neue Orte, wo wir weiterhelfen. Und wenn sie weiterhin unsere Hilfe brauchen, sodass wir weiter irgendwelche Projekte zusammen mit ihnen gestalten, dann machen wir auch gemeinsam noch über so viele Jahre weiter, wie es eben braucht, um Neues entstehen zu lassen.
Sie sind ja Ärztin und arbeiten auch als Ärztin. Das ist ja eigentlich auch so ein Beruf, wo man gar nicht so furchtbar viel Zeit hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie dann trotzdem auch relativ viel auf Reisen sind. Wie ist da der Zeithorizont mit Reisen und Arbeiten?
Ich habe jetzt 32 Jahre lang als Ärztin, als Tropenmedizinerin da auch praktiziert und den CED mir viel unbezahlten Urlaub genommen, um auf die Projekte reisen zu können. um auch für den CED da sein zu können. Und diese 32 Jahre, sage ich mal, zum einen für die Organisation da sein, schauen, dass dort alles läuft und gleichzeitig einen Beruf ausüben, war oft ein ziemlicher Balanceakt, weil einfach, ich sag mal, ja, einfach beide Bereiche sehr fordernd sind. Und dadurch, dass unsere Organisation immer weiter gewachsen ist, was sehr schön ist, was mich sehr freut, weil wir dadurch immer mehr Projekte auch letztlich aufnehmen können und mehr Menschen helfen können, ist es jetzt zu einem Punkt gekommen, wo ich auch ins hauptamtliche Feld vom CED gewechselt bin, sodass ich jetzt da auch ganz für die Organisation da sein kann, was mir wichtig ist, weil ich gerade möchte, dass der CED auch über mein kleines Menschenleben hinaus gut aufgestellt ist, weiterhin Menschen helfen kann und dass es auch nach mir weitergehen kann und wird.
Gehört da auch dazu, dass aus dem gemeinnützigen Verein jetzt eine Stiftung geworden ist?
2005, weil es immer weiter und weiter gewachsen ist und immer mehr und mehr wurde, musste sich der CED selbstständig machen. Und dann habe ich damals mein ganzes privates Vermögen, was ich hatte, reingegeben, um eine Stiftung aufzubauen, sodass der CED damit, weil eine Stiftung noch stabiler ist von der rechtlichen Situation jetzt als ein Verein, dadurch dann auch hoffentlich mich überlebt und noch lange Gutes tun kann.
Erben haben Sie aber dann keine, oder?
Der CED wird mich mal beerben, voll und ganz. Und ich hoffe auch, das wird ihn nach vorne bringen.
Ich möchte ein anderes Thema ansprechen, das ist die Musik.
Gerne.
Sie sind ja auch sehr musikalisch, haben viel Musik gemacht. Wir haben uns ja schon mal getroffen, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Und da gab es auch gerade einen neuen Song. Aber ich habe jetzt mal nachgeschaut, machen Sie es nicht mehr oder?
Also die Musik ist leider der Medizin und der Hilfsorganisation ein bisschen zum Opfer gefallen. Drei Sachen waren dann doch zu viel. Gerade auch weil der CED gewachsen ist, immer mehr Hilfsprojekte da waren, die auch ja, Hilfe dringend benötigt hatten und der Tag einfach nur 24 Stunden hatte und ich eben auch als Ärztin gearbeitet habe für den täglichen Broterwerb. Das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich tatsächlich dann von der Musik nicht abgesehen habe. Ich glaube, wenn man Musik in sich trägt, dann ist das immer da. Aber natürlich sie nicht mehr so ausüben konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber ich habe da ein Gottvertrauen, wo ich mir denke, es hat alles seine Zeit und vielleicht kommt auch wieder die Zeit, wo mehr Zeit für die Musik da sein wird. Und darauf hoffe ich jetzt einfach mal sehr.
Es gibt ja diese wunderschöne Geschichte von Ihnen, dass Sie auch ein Benefizkonzert organisiert haben, schon im zarten Alter von 16 Jahren, wo Sie einfach ins Theater der Jugend marschiert sind in München-Schwabing und das dort alles organisiert haben. Und dann haben Sie es auch noch gleich selber dirigiert.
Das stimmt.
Können Sie das auch noch mal erzählen?
Ja, eigentlich sollte es nur ein ganz einfaches Schulkonzert werden und ich wollte einfach ein Benefizkonzert machen, damals für eine Schule in Kalkutta für Kinder aus den Slums, die dringend Schulunterricht gebraucht haben und das wollte ich in der Schule machen. Und das hatten die damaligen Musiklehrer und auch die Schule dann verboten, das durfte ich nicht. Und da sind wir wieder bei dem Grundsatz, den Sie mich am Anfang gefragt haben. Wenn es dir nicht passt, dann musst du es eben ändern. Und dann habe ich gedacht, gut, wo kann ich es eben sonst noch machen? Und dann, ich bin in Schwabing aufgewachsen und da steht auch das Theater der Jugend. Und als ich das gelesen hatte, Theater der Jugend, habe ich mir gedacht, naja, das spricht ja mich eigentlich an. Ich bin ja Jugendlicher, also es ist ein Theater für Jugendliche und somit auch für mich. Also frage ich doch mal nach, ob dort vielleicht ein Konzert möglich ist. Und die Sekretärin hatte mich immer abgewimmelt und hat gesagt, nee, nee, wir haben ja unser eigenes Programm, da ist nichts mit Benefizkonzert. Und dann habe ich abgewartet, bis sie in der Mittagspause war. Und dann war der Vorraum zum Intendanten sozusagen unbesetzt. Und dann bin ich schnurstracks durch und bin zu ihm gegangen und habe ihn gefragt. Und das war ein sehr, sehr lieber Mensch damals, der Jürgen Flügge, der dann gesagt hat, super Idee, finde ich toll. unterstütze ich und bin ich mit einverstanden, wenn hier ein Benefizkonzert stattfindet. Und dadurch, dass es so eine schöne Räumlichkeit war, konnte ich dann auch den Bachchor gewinnen, dort zu singen und auch den deutsch-französischen Chor. Das war alles ehrenamtlich für diese Schule in Kalkutta eben. Dann hatte ich eben auch Musiker von der Münchner Philharmonie, vom Rundfunkorchester und von vielen tollen Orchestern. Es waren super Musiker. Und ich hatte einen auch ganz tollen Dirigenten dazu, weil ich hätte es mir niemals angemaßt, so tolle Musiker zu dirigieren. Aber dieser eine Dirigent, der fiel in der Woche vor dem Konzert vom Fahrrad und hat sich seinen Finger gebrochen und hatte dann einen riesen Gipsarm und sagte, seine Bewegungsfreiheit ist damit eingeschränkt und er kann nicht dirigieren. Und dann habe ich händeringend überall versucht, noch einen Dirigenten aufzutreiben. Und es hat sich keiner getraut. Es hat jeden, den ich gefragt hat, hat jeder gesagt, ja du, aber das Orchester hat ja noch gar nicht geprobt und es ist ein zusammengewürfeltes Orchester und wie stellst du dir das vor? Und Hörfunk wird da sein und Fernsehen wird da sein. Nee, sich da so vor offener Kamera zu blamieren, das wollte dann keiner. Und dann habe ich den ersten Geiger angerufen, habe gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hat der gesagt, ja, wie sieht's denn aus, möchtest du? Und dann habe ich gesagt, dann zeig mir, wie es geht. Und dann bin ich in die Stadt geradelt und habe mir ein kleines Büchlein gekauft mit Dirigieren kompakt und einen kleinen Dirigierstock. Bin zum ersten Geiger gefahren und habe gesagt, gut, bitte sag mir, was ich machen muss. Und das hat er mir dann gezeigt und gesagt. Und ja, es war die einzige Möglichkeit, dass dieses Konzert stattfinden konnte. Und es hat dann alles super gut geklappt. Und so kam es dazu, dass ich das dann auch dirigieren durfte und alles toll geklappt hat und ein schönes Konzert war und somit auch ein Startschuss letztlich auch für mehr Benefizkonzerte oder mehr Musik auch da für Entwicklungsländer und Aktionen, die ich durchgeführt hatte.
Wo haben Sie denn dieses Selbstbewusstsein her? Ich meine, das traut sich ja kaum ein Erwachsener und auch viele 16-Jährige dann nicht. Also haben Sie eine Ahnung, wo das herkommen könnte?
Ich glaube, ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe mir einfach gedacht, es geht jetzt darum, dass die Kinder ihre Schulausbildung bekommen. Und es stand alles. Und alle haben umsonst mitgemacht. Es war ein gegenseitiges Wort geben. Jeder hat gesagt, wenn der kommt, dann komme ich auch. Wenn das und das ist, dann mache ich das auch umsonst. Und das war alles so ein tolles Konstrukt von vielen Menschen, die da zusammenhelfen, um was Gutes zu tun, und wo ich gedacht habe, das darf doch jetzt nicht durch so eine Panne kaputt gehen oder dann plötzlich nicht mehr stattfinden. Und die Kinder, die brauchen ja auch unsere Hilfe und wir haben doch sonst eigentlich alles und es scheitert nur an einem Fahrradunfall. Und dank der musikalischen Ausbildung, die ich auch seit meiner Kindheit hatte, hatte ich die, sag ich mal, zumindest Grundkenntnisse da ein bisschen, also kam da nicht blank jetzt hin und konnte das dann durchführen. Aber ich würde niemals sagen, dass ich dirigieren kann, nur weil ich damals das Konzert dirigieren durfte. Und ansonsten würde ich auch sagen, weniger Selbstvertrauen als Gottvertrauen. Es ist Gottvertrauen.
Da bin ich bei dem nächsten Thema, wo kommt das Gottvertrauen her?
Ich habe einfach einen sehr tiefen Glauben und aus diesem Glauben heraus auch eine sehr tiefe Dankbarkeit für das, was mir durch diesen Glauben geschenkt wurde. Und da ist es so, dass ich sage, das kleine Leben, was ich hier geschenkt bekomme auf dieser Welt, damit möchte ich etwas Gutes tun. Damit möchte ich auch Gott etwas Kleines zurückgeben für das Große, was er für mich getan hat, für uns alle getan hat. Und der CED ist vielleicht meine Antwort darauf.
Hatten Sie auch Vorbilder oder ist es reiner Gottglaube? Also ich spiele jetzt drauf an, auf zum Beispiel Mutter Teresa, die Sie ja auch kennengelernt haben in Indien. Hat sie die irgendwie inspiriert, so aktiv zu werden? Aktiv waren Sie ja vorher schon als Kind, aber war das nochmal eine Bestärkung?
Ich würde so sagen, es sind Mutter Teresa und auch viele andere Christen auf ihrem Weg, die ihren Glauben gelebt haben, sind für mich Menschen gewesen oder sind es auch heute noch. Gott sei Dank gibt es ja noch, auch noch viele, die auch sehr viel Gutes tun. Wegbegleiter, die sehr stark sind und wo man sich nicht alleine fühlt dann, wo man sagt, man ist gemeinsam auf dem Weg, man bewegt gemeinsam die Dinge und auch wenn es manchmal so ausschaut, dass die ganze Welt und vor allem die ganze weltliche Welt gegen einen ist und eben auch Hilfe und gut gemeintes erschwert wird, dass man trotzdem nicht aufgibt, sondern weiter seinen Kurs hält und sich nicht entmutigen lässt, sondern wirklich weitergeht in dem Gottvertrauen, dass es der richtige Weg ist. Und gerade große Christen wie Mutter Teresa sind da, die diesen Weg bis zum Schluss gegangen sind, natürlich auch, ich sag mal, wie so Flanken links und rechts, die man hat, wo man, man vielleicht manchmal etwas wankt, irgendwie wieder zurückgeschubst wird auf dem Weg und sagt doch, dass Zähne zusammenbeißen, durchhalten. Ich denke, das Durchhalten ist das Allerschwierigste auf diesem Weg, dass man eben nicht dieses Brennen im Herzen, was man am Anfang hat, wenn etwas beginnt, wenn etwas neu ist, dass man das nicht verliert, sondern dass man daran festhält und weitermacht.
Durchhalten und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Ich habe jetzt bei der letzten Recherche auch gesehen, dass Sie einen Großvater haben, der im Widerstand gegen den Nationalsozialismus war. Hat das auch eine Bedeutung für Sie, auch jetzt mal gerade, wenn man die momentanen Zeiten in Deutschland anschaut?
Ja, mein Großvater hat sicherlich auch einen großen Einfluss auch in meinem Leben gehabt, der auch wenn wir uns nie persönlich kennenlernen konnten, leider, weil unsere Lebzeiten zu anderen Zeiten abliefen, aber alleine, dass es ihn gegeben hat und er war auch ein Mensch, der sehr stark aus dem Glauben heraus gelebt hat und deswegen auch an seinen Werten als Christ daran festgehalten hat und für die eingetreten ist und trotz dieser damals extrem schwierigen Zeit und aller Widerwärtigkeiten, die da kamen, sich für das Gute eingesetzt hat, für Menschen eingesetzt hat, dafür auch ins KZ kam, also auch die Konsequenzen da in Kauf genommen hat und nie aufgehört hat, auch da an dem zu zweifeln, was er tut für andere, um ihnen zu helfen und auch selber, dass diesen Weg bis zum Schluss durchgegangen ist.
Es gibt ja die Theorie oder die Erfahrung in der Psychologie, dass über mehrere Generationen Erfahrungen vererbt werden. Das wäre ja mal ein positives Beispiel. Meistens werden ja nur Traumata vererbt, aber in dem Fall wäre das ja mal ein gutes Erbe.
Ja, das wäre es allerdings. Wäre ich froh, wenn das auch auf seinen. Ich denke schon. Es wird so viel weitergegeben in den Genen und ich glaube auch vieles außer der Haarfarbe und den Augenfarben, einfach vom Charakter und auch, wie Sie schon sagen, auch Erfahrungen wissen wir auch in der Zwischenzeit, dass auch da Dinge weitergegeben werden, genetisch. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ich da viele Anteile von meinem Großvater geerbt habe.
Sie machen ja Ihre Arbeit jetzt hauptamtlich und auch schon hübsch lange. Gibt es denn noch irgendwas, was Sie unbedingt noch erreichen wollen?
Für mich ist das Schönste, wenn ich sehe, dass der CED weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht. Ich freue mich über jeden, der mitmacht, über Kinder, die da sehen, wenn sie was bewirken können, über Erwachsene, die da wieder einen Glauben ans Gute finden oder sagen, doch, das hat jetzt meine Hilfe vermocht, dass es dem einen oder anderen besser geht. Und das sind alles so schöne Erfahrungen, die ich machen darf in dieser Arbeit, dass das eigentlich Belohnung und Ziel genug ist. Das heißt, also diesen Weg weitergehen zu dürfen und insofern der Wunsch, dass es nach mir weitergeht und viele Menschen das Ganze mittragen, gemeinsam als Christen, auch als eine große Familie, weil das ist das, was wir auch im CED sind, auch mit den Projektpartnern, mit den Menschen, denen wir helfen. Es ist eine große Familie und da, wenn die weiter wächst und stärker wird, dann ist das ein wunderschönes Ziel und da freue ich mich an jedem neuen Tag.
Das ist auch ein schönes Ziel für unser Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und wünsche Ihnen weiter alles Gute und dass Sie Ihre Ziele auch alle erreichen.
Vielen Dank, Frau Zimmermann, dass ich hier sein durfte. Danke.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.